HR Info, der Tag in Hessen.
Heute mit Dirk Wagner. Justizgebäude in mehreren Städten in Deutschland mussten vorübergehend geräumt werden, weil Unbekannte damit gedroht hatten, dass dort Bomben explodieren könnten. Unter anderem in Potsdam, in Erfurt, in Saarbrücken und auch bei uns in Hessen in Wiesbaden. Dort gab es einen größeren Einsatz der Polizei. Die Leute wurden aufgerufen, am besten einen großen Bogen um das Justizzentrum in Wiesbaden zu machen. Wir haben unseren Landtagskorrespondenten Christopher Plass gefragt, was dort los war.
Ein bisschen gespenstisch die Situation, denn man muss sagen, diese Mainzer Straße, das ist eine wichtige Ausfallstraße für Wiesbaden, normalerweise mit viel Verkehr, ist weiträumig gesperrt worden und das gilt natürlich auch für dieses Justizzentrum. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein ziemlicher Komplex, ein großes Gebäude mit vielen Flügeln. Es hat eben eine Warnung gegeben per E-Mail, da sei ein verdächtiger Gegenstand im Justizgebäude und das heißt, dass man erstmal alle Verhandlungen abbrechen musste, alle Leute mussten raus. Bislang ist nichts gefunden worden, es gibt ja sowas immer wieder mal, aber man muss dann alle großen Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich einleiten und das hat man getan und das kann dauern.
Das hat dann in der Tat auch etwas länger gedauert. In anderen Städten hat es ebenfalls Bombendrohungen gegeben. Hat man denn dafür eine Erklärung?
Nein, bislang nicht. Das ist in der Tat auffällig und wenn man so will auch ungewöhnlich. Solche Städte wie zum Beispiel Potsdam oder Magdeburg, Erfurt, Kiel, die da genannt werden, das sieht fast so aus, als sei es eine abgestimmte Aktion. Aber welchen Boden das hat, ob es irgendwelche ernstzunehmenden politischen Hintergründe hat oder ob irgendein Knallkopf dafür verantwortlich ist, da gibt es noch gar keinen Hinweis. Immerhin die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die ja aus Kassel kommt, hat doch das zum Anlass genommen, sich auf die Reise nach Wiesbaden zu machen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man diesen Vorfall zumindest für ungewöhnlich hält.
Nach einer Serie von Bombendrohungen waren am Freitagvormittag Justizgebäude in mehreren deutschen Städten geräumt worden, unter anderem auch in Wiesbaden. Informationen von unserem Korrespondenten Christopher Plass. Im vergangenen Jahr hat eine Gruppe von Polizisten in Frankfurt für Schlagzeilen gesorgt, weil sie im Verdacht steht, rechtsextrem zu sein und möglicherweise gibt es noch mehr Rechtsextreme in der hessischen Polizei. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen neuen Fall in Hessen. Da soll ein Polizist Verbindungen zu Rechtsextremen haben. Die Rede ist da von einem Beamten aus Osthessen. Er soll einer Frau aus der rechtsextremen Kameradschaft namens Arians Informationen gegeben haben, und zwar aus einem Computer der Polizei. Wir haben mit Volker Siefert aus der HR Info-Redaktion gesprochen und ihn gefragt, was er über diesen Fall weiß.
Ja, Anlass für diese Recherche der Süddeutschen Zeitung ist ja ein Gerichtsprozess, der in Halle begonnen hat. Dort steht ein Mann aus Linsengericht im Main-Kinzig-Kreis und eine Frau aus dem südhessischen Oberramstadt vor Gericht. Sie sollen am 1. Mai 2017 bei einer rechtsextremen Demo in Halle in Sachsen-Anhalt wahllos auf Gegendemonstranten, aber auch Passanten eingedroschen haben, mehrere davon schwer verletzt. Und deswegen müssen sie sich jetzt verantworten. Da kommt eben dieser angeblich hessische Polizist, muss man sagen, mittlerweile ins Spiel. Denn die Ermittler haben auf dem Handy der Frau, der angeklagten Frau, einen Chat gefunden, wo sie eben mit diesem hessischen Polizist kommuniziert hat und da ging es um Daten.
Diese Daten, um die es da geht, wollte die Frau diese Information denn auch gezielt bekommen von dem Polizisten?
Genau, das ist jedenfalls der Stand, den die Süddeutsche hat. Er sollte für sie zweimal im Polizeisystem Daten besorgen. Das ist aber nicht offiziell bestätigt, dass er das dann auch gemacht hat. Der Mann, um den es geht, der Beamte, der wurde ausgebildet tatsächlich in Hessen als Polizist, ist aber dann nach Niedersachsen versetzt worden, wo er dann eben auch zu dem Zeitpunkt, als er im Kontakt mit dieser angeklagten Frau, der Arians, stand, eben auch seinen Dienst verrichtet hat.
Weiß man, warum der Mann versetzt wurde?
Warum er versetzt wurde, ist noch nicht klar. Ob es da möglicherweise schon Vorfälle gab, das ist offen. Auf jeden Fall arbeitet er nicht bei der hessischen Polizei.
Diese beiden aus Hessen, die wegen Körperverletzung angeklagt worden sind, die sollen zu einer Vereinigung namens Arians gehören. Wer oder was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, diese beiden gehören einer Kameradschaft an, die sich eben ARIA auf Englisch nennt und die ist sehr stark organisiert im Bereich des bayerischen Untermain, also im Grenzregion, kann man so sagen, Südosthessen und Bayern. In Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg fand zum Beispiel Anfang 2017 eine Feier dieser Arians statt, sagt die bayerische Polizei, und dort wurde ein 3 Meter hohes Hakenkreuz aufgebaut. Das sollte abgebrannt werden. Die Polizei ist dann eingeschritten, bevor das geschehen ist. Der eine Tatbeteiligte bzw. Angeklagte aus Linsen Gericht. Der hat schon mehrere Vorstrafen wegen illegalem Waffenbesitz. Also man sieht, das ist ein recht robustes, militantes Umfeld, in dem sich eben diese zwei hessischen Rechtsextremen bewegen.
Unser Reporter Volker Siefert über neue Vorwürfe gegen die Polizei in Hessen. Ein Beamter steht unter dem Verdacht, Kontakte zu Rechtsextremen zu haben. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen. In Wiesbaden ist wieder eine Geschichte bekannt geworden, die in der Stadtpolitik für Diskussionen sorgt. Einige sprechen sogar von einer regelrechten Affäre. Dabei geht es um den Oberbürgermeister der Stadt, um Sven Gehrig von der SPD. Zum wiederholten Male geht's auch um den Schatzmeister der CDU, Ralf Schüler. Der war Geschäftsführer einer städtischen Holding, also einer Dachgesellschaft in Wiesbaden, und er wurde gerade von Oberbürgermeister Sven Gehrig entlassen. Jetzt haben beide 2014 gemeinsam in Spanien Urlaub gemacht, und das, so wird vermutet, könnte Bestechung oder Vorteilsnahme im Amt gewesen sein. Andrea Bonhagen mit der ganzen Geschichte.
Ein Spanienurlaub unter Freunden vor 5 Jahren, an sich kein Problem. Nur wer hat Hotels und Spesen bezahlt? Der CDU-Mann Schüler, der schon vor Jahren in Wiesbadens Immobilienbranche viel Geld verdient hat? Und hat Oberbürgermeister Gehrig danach zurückgezahlt, was ihm Schüler ausgelegt hatte? Oder hat er sich doch von Schüler mehrfach einladen lassen? Gehrig wählte ein paar Wochen nach der Reise als Aufsichtsratsvorsitzender Schüler zum städtischen Geschäftsführer. Der Vorgang wird von der Staatsanwaltschaft betrachtet. Schüler hat dort Selbstanzeige gestellt. Dennis Volk-Borowski, SPD-Chef in Wiesbaden, nimmt den OB in Schutz.
Aus meiner Sicht ist das jetzt ein Racheakt von einem geschassten Geschäftsführer, der irgendwie in alten Geschichten rumkramt. Der Oberbürgermeister hat ja auch schon gesagt, dass es unsensibel war, zu diesem Zeitpunkt mit dem in Urlaub zu fahren. Aber ich glaube, ansonsten ist das einfach nur mit Dreck schmeißen.
Das Ansehen des Oberbürgermeisters habe allerdings gelitten. Im Mai, gleichzeitig mit der Europawahl, ist Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden. Bleibt Gehrig OB-Kandidat?
Wir nominieren ja erst in einer Woche. Und da gehe ich fest davon aus, dass er nominiert wird, ja.
Die FDP sieht die Aufstellung von Gehrig für die SPD allerdings in Gefahr. Christian Diers, Chef der Liberalen.
Es steht ja im Raum, dass die Staatsanwaltschaft eventuell ein Ermittlungsverfahren eröffnen wird. Wir sind jetzt im OB-Wahlkampf. Das kann nicht wie ein Damoklesschwert über dieser Wahl hängen. Und sollte tatsächlich so etwas eröffnet werden, muss die SPD auch die Chance bekommen, über ihren Kandidaten nachzudenken. Deswegen wäre meine Bitte an die Staatsanwaltschaft, sehr schnell zu entscheiden, ob es zu einem Ermittlungsverfahren kommt oder nicht. Sich rauszureden ist natürlich ein bisschen schwierig. Er muss jetzt schon belegen, wann er welchen Betrag aufgrund von welchen gezahlten Rechnungen bezahlt hat.
Das soll im nächsten Revisionsausschuss der Stadt diskutiert werden. Die Linke im Wiesbadener Rathaus spricht inzwischen von einem Sumpf in der Stadt, der dringend trockengelegt werden müsse. Hartmut Bohrer von den Linken fordert, dass wir alle auf Fälle von möglicherweise unlauterem Geben und Nehmen in der Stadt ein Auge haben.
Die Presse, die Strafverfolgungsbehörden und auch die Bürgerinnen und Bürger, die Kenntnis erlangen von solchen Vorgängen, dass die ans Tageslicht kommen, sofort. Und dass dieses Risiko, dass sie sofort ans Tageslicht kommen, auch dazu führt, dass sie unterbleiben. Das ist wie Petzen vielleicht angesehen von manchen, aber das ist notwendig als politische Hygiene.
Es ist die 4. Geschichte oder Affäre, in die Wiesbadener Politiker von CDU und SPD involviert sind. Die Oberbürgermeisterwahl im Mai wird immer spannender.
Neue Vorwürfe gegen Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gehrig. Andrea Bonhagen hat die Reaktionen aus der Stadtpolitik zusammengefasst. Hartz IV gibt's bald an der Supermarktkasse. Das war eine Schlagzeile im vergangenen Jahr und jetzt ist es bald soweit. Die Testphase ist vorbei und immer mehr Jobcenter führen das System nach und nach ein. Im Wetteraukreis gibt es die neue Auszahlungsmethode zum Beispiel schon. Seit gut 1,5 Monaten können sich Hartz-IV-Empfänger dort Bargeld auszahlen lassen vom Jobcenter, und zwar an der Supermarktkasse an 2 Standorten in Büdingen und in Friedberg. Das geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Ein unscheinbares Blatt Papier wird über den Strichcode-Scanner gezogen und der Kunde erhält Bargeld. Die neue Barauszahlungsmethode der Jobcenter in der Wetterau ist recht unauffällig. Auf dem Zettel steht nicht, woher das Geld kommt. Nur die Aufforderung an die Kassierer, das angezeigte Geld auszuzahlen. Und erste Erfahrungen zeigen, es funktioniert. Diese Erfahrung hat auch Isin Demay aus Randstadt gemacht. Sein Auto war kaputt, er musste aber irgendwie zur Arbeit kommen. Weil er auf dem Land wohnt, ist er dafür auf ein Auto angewiesen. Also musste er übergangsweise eins mieten. Die Kaution dafür konnte er selbst nicht tragen. Also hat das Jobcenter ausgeholfen.
Das war dringend, von heute auf morgen, und Überweisung hätte sehr lange gedauert. Ich habe so einen Code bekommen und dann bin ich bei DM, habe es abgegeben. Die haben es gescannt und das war's. hat problemlos geklappt. Wird einem sehr schnell geholfen, vor allem. Und das ist praktisch. Die haben nicht mal nach Namen, nach Ausweis gar nicht gefragt.
Genau so soll es nach Sicht des Jobcenters laufen. Die Barauszahlung an der Kasse ist weitestgehend anonym. Auch für die Jobcenter ist das neue Verfahren einfacher, weil die Bargeldautomaten wegfallen. Die mussten immer wieder gewartet werden. Jetzt müssen nur noch ein paar Klicks in einem Computerprogramm gemacht werden, sagt Sandra Schilfer. Sie arbeitet als Leistungssachbearbeiterin im Friedberger Jobcenter.
Aus meiner Sicht funktioniert es gut. Es hat unsere Arbeit etwas vereinfacht und es hat eigentlich auch nur Vorteile für unsere Kundschaft. Die persönlichen Daten bleiben geschützt. Und es lässt sich einfach in den Alltag integrieren.
Die neue Bargeldauszahlung kommt bei Leistungsempfängern und Sachbearbeitern gut an. Das System sichere die Anonymität und habe außerdem den Vorteil, dass es sehr schnell sei, erklärt Bernhard Wiedemann, der Geschäftsführer des Jobcenters Wetterau. Ihm ist es wichtig, eine Sache klarzustellen. Diese Auszahlung gilt nicht für alle Leistungen.
Also die Nutzung dieser Barcodes ist die Ausnahme für Notsituationen. Also wenn Menschen von jetzt auf gleich dringend Bargeld benötigen, eine Bankanweisung, die dauert in der Regel 4-5 Tage, bis das Geld auf dem Konto ist. Und wenn diese Zeit nicht ausreicht, wird auf den Barcode zurückgegriffen. Aber das ist die Ausnahme.
Bis zu 1.000 Euro können sich Leistungsempfänger dann bar auszahlen lassen. Das Geld wird dann mit den zukünftigen Leistungen, die normal überwiesen werden, verrechnet.
Anna-Katrin Hofstraat über die neue Auszahlungsmethode für Hartz-IV-Empfänger in der Wetterau. Sie gehen zum Arzt, der untersucht Sie wie immer, stellt eine Diagnose und empfiehlt auch eine Therapie. Dann aber kommt raus, dieser vermeintliche Arzt hat gar keine medizinische Ausbildung. Genau das ist in einer Klinik in Melsungen passiert in Nordhessen. Dort hatte ein 38 Jahre alter Mann eine Stelle bekommen mit Hilfe von gefälschten Papieren und er hat auch gleich mit der Arbeit losgelegt. Erst nach 4 Einsätzen ist das Ganze aufgeflogen. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Jetzt wird der Fall nach und nach aufgearbeitet. Auch in dem betroffenen Krankenhaus.
Die Unterlagen für die Bewerbung sind online bei den Schwalm-Eder-Kliniken eingetroffen. Weil der Personalbedarf akut war, hatte man den Mann nach einem Probetag eingestellt, obwohl er noch nicht die angeforderten Originale seiner Zeugnisse eingereicht hatte, sagt Klinikleiter Fabian Melser.
Er hat uns im Grunde genommen eine vollständige Bewerbungsunterlage eingereicht, eine entsprechende Approbationsurkunde, eine Facharzturkunde mit entsprechenden Stempeln. Er hat uns einen vollständigen Lebenslauf eingereicht, also im Grunde genommen alles das, was auch für eine Bewerbung dazugehört. Es wurden Zeugnisse von vorangegangenen Arbeitgebern vorgelegt, wo er offensichtlich auch über entsprechende Zeiträume als Arzt tätig gewesen ist und auch entsprechend verantwortungsvolle Aufgaben übernommen hat. Und insofern war es für uns da einfach auch erstmal nicht ersichtlich, dass es hier, wie gesagt, offensichtlich kein Mediziner ist.
Nach einem Probetag schien er sich gut für den Job als Aushilfsarzt im Bereitschaftsdienst zu eignen. Zum Glück hatte er in dieser Zeit keine operativen Eingriffe oder lebensentscheidende Diagnosen gestellt. Er hat die Patienten nur aufgenommen und dann nach ersten Diagnosen Röntgenbilder oder Blutuntersuchungen beauftragt. Aufgeflogen ist er durch eine aufmerksame Krankenschwester.
Er sollte eine Blutkonserve vorbereiten für einen Patienten in einem entsprechenden Vorbereitungsraum. Dabei ist einer Pflegekraft entsprechend aufgefallen, dass er das offensichtlich nicht kann, nicht so richtig weiß, was er da eigentlich tut. Das ist im Grunde genommen das Einmaleins. Daraufhin ist eben die Pflegekraft stutzig geworden und hat sehr umsichtig sofort den Chefarzt informiert. Und wir konnten dann entsprechend auch sofort tätig werden und sofort auch die Reißleine ziehen.
Nach 4 Einsätzen plus dem Probetag war zum Glück kein Schaden für die Patienten entstanden. Viele Melsunger sind entsetzt, dass so etwas überhaupt möglich ist.
Also finde ich erschreckend. Wenn man jemanden an seinen Körper lassen will, der keine Ausbildung dafür hat. Ich meine, das hat ja große Auswirkungen dann, wenn was schief geht.
Sowas darf eigentlich nicht vorkommen. Jeder Deutsche in Deutschland muss seinen Personalausweis und alles muss sich ausweisen, wenn irgendwas ist, ne? Und so Leute, die kommen dann einfach so durch. Kann man nicht verstehen, ne?
Und dann war der Mann auch noch dreist. Nachdem seine Zeugnisse eindeutig als Fälschungen erkannt wurden, hat er gegen die Kündigung geklagt. Unfassbar, denn er war schon wegen Urkundenfälschung und Sozialbetrugs verurteilt worden. Was hat die Klinik jetzt aus diesem Fall gelernt?
Wir werden ganz klar keine Ärzte mehr einstellen, jetzt in dem Fall, die uns nicht ein Original oder zumindest mal eine beglaubigte Kopie der Approbationsurkunde und der entsprechenden Fahrradsurkunden vorlegen.
So sieht man das an der Klinik in Melsungen. Dort hatte ein Mann Patienten behandelt, obwohl er keine entsprechende Ausbildung als Arzt hatte. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ein Bericht von Bayas Davrianos. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Gibt's wie immer auch zum Herunterladen auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Dirk Wagner.